der melodischen Linie. Das ist die Alternative zum Strukturlesen. Die Alternative zum Strukturlesen ist das melodische Lesen. Ich sage es Ihnen an Galaterbrief. Was ist der Grundton des Galaterbriefes? Schelten, beknien, rufen, werben, drohen, verfluchen. Das ist so der Grundton des Galaterbriefes. Und dann beginne ich so mal so diese Melodie des Briefes herauszuhören. Aha, er macht keinen Dank, er schilt, er verflucht. Und dann ist so die nächste Frage, ja, wen denn? Dann gehe ich mal durch den Brief und schaue, was die machen. Sie verwirren, sie verdrehen, sie bringen weg. Aha, da gibt es Leute, die verwirren, die verdrehen. Merken Sie, das ist jetzt nicht 1 Vers 1 bis 3 Vers so Struktur, sondern melodisches Lesen. Was ist so der Groove dieses Briefes? Wen verflucht er denn ja genau und weshalb? Ah, und dann, wie ist es denn mit diesen Galatern? Sie sind verzaubert. Sie waren das erste Mal ganz hilfsbereit und jetzt haben sie sich abgewandt. Sie beißen und fressen einander. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, das gehört zu mir. Ja, und Sie merken jetzt, wenn Sie so einen Brief lesen, nicht nur Struktur lesen, Struktur ist auch wichtig, dann kommen Sie langsam in diesen Brief hinein. Dann beginnen Sie in diesem Brief zu leben. Es tönt vielleicht etwas neuartig, aber ich glaube, es ist so diese Art und Weise, wo wir vielmehr einfach noch in diesen Brief hineinkommen. Römerbrief. Um was geht es Paulus? Er ist ein Sklave und ein berufener Apostel. Ah, Sklave. Sklaven Jesu Christi, Kapitel 6. Zur Freiheit berufen und versklavt an Jesus Christus. Warum sagt er das wohl? An Juden und Griechen, sowohl den Juden als auch den Griechen, sowohl den Juden als auch den Griechen. Aha, da spricht er immer von zwei. Das ist melodische Linie des Briefes. Und über was spricht er denn? Über Das Evangelium. Oh, das geht um das Evangelium. Eines Sklaven, der an Juden und Griechen über das Evangelium. So merken Sie, so kommen Sie, das ist ein anderer Zugang. Es geht oft auch um Wortwiederholungen, aber es geht auch um ein feinfühliges Hinhören. Und was macht er denn, der Paulus? Er will endlich schon mal nach Rom kommen. Er sehnt sich, sagt er mir. Er hat ein Verlangen danach. Ein verlangender Brief ist das. Ist das nicht ein Lehrbrief? Nee, es ist ein verlangender Lehrbrief. Verstehen Sie? Das ist die melodische Linie des Textes. Und jetzt kommen wir zu Römer 9 bis 11. Da sind wir stehen geblieben. Da kommt Paulus nochmals auf ein ganz zentrales Anliegen vor ihn und eine zentrale Frage, die ihn zutiefst bedrängt. Was ist mit Israel? Was ist mit meinen Volksgenossen? Jetzt habe ich Diagnose gemacht, Heiden wie Juden vor Gott schuldig. Ich habe davon gesprochen, dass Jesus Christus das Sühnopfer ist, das rechtfertigt, die Lösung. Und jetzt blicke ich auf meine Volksgenossen, was sehe ich da? Sie haben alles schon in Vorschattung, Vers 4 von Römer 9, sie haben die Sohnschaft. In 2. Mose 4 wird das Volk Israel als Sohn bezeichnet. Sie haben die Herrlichkeit, die Shechina, die Herrlichkeit, die Gottes, die den Tempel, in Stiftshütte und Tempel war und sich dann entfernt in Hesekiel. Sie haben die Bündnisse. Sie haben den Sinai-Bund, wo Gott sein Volk erlöst und ihnen ihr gutes Gesetz gibt. Es ist ein gutes Gesetz für die Wüste und fürs Land. Sie haben den Davidsbund mit der Verheißung, dass ein Sohn Davids einmal auf dem Thron sitzen wird. Da kommt Lukas 1, 32, da ist jetzt dieser Nachkomme Davids. Sie haben die Verheißungen. Oh, das Alte Testament ist voll von diesen Verheißungen auf diesen kommenden Messias. Es beginnt mit 1. Mose 3, Vers 15 und nachher geht es immer durch. Ständig ist die Frage, wer ist nun dieser, der der Schlange den Kopf zertreten wird? Eva gebiert einen Sohn und denkt, der wird sein, aber der erschlägt seinen Bruder. Es nicht. Da kommt Abraham irgendwann, den beruft er. Und er schläft mit Hagar, wie es damals üblich war. Es auch nicht. Dann kommt Mose, der schlägt mit dem Stab an den Felsen, anstatt zum Felsen zu sprechen. Ungehorsam, Psalm 106, wird auf die Seite getan. Aber es steht, eines Tages wird Gott einen Propheten wie mich erwecken. Er ist auch nicht. Dann kommen die Richter, die dieses Volk erretten aus der Not durch die Sünde. Simson, naja, auch eine Sackgasse. Da kommt der König, eine wunderbare Figur. Wird er der Erlöser sein? Der König, der kommt und wird weggetan, wie es in Hosea steht, weil dieser König sich selbst in den Mittelpunkt stellt, Menschenfurcht, auf sich selbst bezogen ist und ungehorsam. Er wird weggetan, da kommt David, ja, der war treu. Es gab keinen wie ihn, aber da gab es auch ein paar ganz krumme Dinge, ne? Das ist auch nicht und so weiter. Sie merken, das ist die melodische Linie des Alten Testaments, all diese Bündnisse waren damit. David hat Gott einen Bund geschlossen. Sie haben die Verheißungen und jetzt kommt die Erfüllung dieser Verheißungen, dieser Christus, der das Sühnopfer wird. Lesen Sie, das Alte Testament ist voller Opfer. Hesekiel, den Schlussteil und so weiter. Es ist voll von diesem Thema. Und jetzt kommt die Erfüllung und Paulus blickt entsetzt auf seine Volksgenossen und sagt, aber die wollen das hier gar nicht. Kapitel 10, Vers 2 sagt er, ich gebe ihnen, den Volksgenossen, das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Eifer für Gott, hat er auch in Galater gesagt. Ich habe auch übermäßigen Eifer gehabt, aber nicht nach der richtigen Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen, sie sehen es nicht, sie erkennen es nicht, und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, oh, spannende Formulierung, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Es geht nicht beides. Ein Mensch außerhalb, ohne neue Schaltzentrale, der kann rechtschaffener leben nach außen als mancher Christ. Ich habe gestern wieder mit einigen gesprochen, die gesagt haben, Christen sind manchmal die Schwierigsten. Ja, aber das Problem ist, dass du kannst rechtschaffener leben, aber wenn du deine eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachtest, dann kann nur drunter stehen, failed. Failed. Und genau das merkte Paulus bei seinen Volksgenossen. Was war seine Reaktion drauf? 9, Vers 2. Ich habe, und jetzt melodische Linie, große Traurigkeit und unablässigen Schmerz um sie. Und haben sie, das sind väterliche Gefühle, haben sie gemerkt, der hat es wie ein Vater, wenn er sagt, lieber ich als die, dann soll es mich treffen. Sei verrückt, ne? Mose hat auch ähnliche Gefühle gehabt in 2. Mose 32 und 33. Er wünscht, für sie verbannt zu werden. Und jetzt geht es um die große Frage, was ist denn mit den Verheißungen Gottes? Sind die weg? Da steht doch vom Volk, dass es errettet werden würde. Ich kann jetzt mit Ihnen nicht in alle diese Details hineinsteigen. Es gilt als einer der anspruchsvollsten Abschnitte des Neuen Testaments, wenn nicht den anspruchsvollsten Abschnitt. Diese Abschnitte 9, Kapitel 9 bis 11 sind gespickt mit grünen Punkten. Bei mir, grün heißt immer, Zitat aus dem Alten Testament, es ist voll mit Dutzenden von Alttestament-Zitaten und Anspielungen. Ich habe Ihnen in meinem Vogelflug durch den Römer einen Extra-Teil gemacht zu diesen Römer 9 bis 11, wo ich sie versuche, da mal so durchzuführen, Vers für Vers, im Tiefflug sozusagen. Paulus rekapituliert die Geschichte des Alten Testaments, diese Bundesgeschichte. Er beginnt bei Isaak und Jakob, Esau, geht zum Pharao, er geht in die Propheten, er geht zu Hosea, er zitiert Jesaja und er arbeitet heraus, dass der souveräne Gott niemals seine Berufungen, seine Verheißungen, steht im 11. Kapitel, sind unbereubar. Es ist niemals so, dass er seine Verheißungen aufgeben wird. Und er sagt den Heiden Christen: Erhebt euch nicht über eure jüdischen Mitgeschwister. Ihr wisst ja gar nicht, dadurch, dass ihr auf die Seite gesetzt worden seid, zumindest zeitlich, dass ihr eingepfropft wurdet, ein wunderbares Bild auch des Ölbaumes im Kapitel 11, dass ihr eingesetzt wurdet, wie ein Zweig eingepfropft wird, der eigentlich gar nicht, ursprünglich nicht zum Baum gehörte. Er warnt sie vor Überheblichkeit und sagt: Hey, ihr habt keinen Grund, euch zu überheben. Durch ihren Fall, 11, Vers 11, wurde den Heiden das Heil zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Überhebe dich nicht, 11, Vers 18, sondern 20, Vers 20, fürchte dich. Das ist auch melodische Linie. Wen ermahnt er da? Mit welchem Ton? Dieses tonale Lesen der Briefe, das kann unheimlich weiterbringen. Und er kommt zum Schluss: Gottes Berufungen, Gottes Verheißungen sind unbereubar. Sie sind nicht aufzuheben. Und was es auch immer bedeutet, es gibt zumindest vier Auslegungsvarianten: Ganz Israel wird gerettet werden. Jetzt habe ich gerade den Vers nicht. Aber das ist ja dann ab 11, Vers 25 kommt er zum Schluss, dass es ein Geheimnis ist. Er spricht oft vom verborgenen Gott in diesen Kapiteln. Und dass Israel zum Teil Verstockung widerfährt, 11, Vers 25, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Ja, was ist denn diese Vollzahl? Ja, schwierig zu sagen. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Spannend, Gott hat Israel nicht aufgegeben. Das ist die Antwort von Paulus. Und wo geht's hin? Vers 29, Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Und dann kommt die wunderbarste Doxologie des Briefes, das Gotteslob, ab 11, Vers 33. Paulus beginnt mit der großen Not, mit der großen Frage. Er geht systematisch, biblisch-theologisch durch das Alte Testament, durch Dutzende von Stellen. Und er kommt zum Schluss: Gott ist treu. Gott verfolgt einen übergeordneten Plan. Und er kommt am Schluss, melodische Linie, zu einem wunderbaren Lob. Oh, welche Tiefe des Reichtums und der Weisheit. Wie unergründlich sind deine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Vers 36, einer meiner Lieblingsverse. Von ihm ist alles, durch ihn ist alles, jeden Moment, und auf ihn hin ist alles. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Da merken Sie, es ist ein Lehrbrief. Ich glaube, es gibt kaum einen krasseren Lehrabschnitt als Römer 9 bis 11. Und das Ziel des Lehrens ist die Gotteserkenntnis, das Gotteslob. Darauf zielt alles hin. Er löst manchen Widerspruch nicht auf in diesen Kapiteln. Und er kommt gleichzeitig zur tröstlichen Schlussfolgerung: Gottes Verheißungen sind fest. Sein Plan kommt zustande. Von Anfang bis zum Ende. Und es gibt nur Grund, ihn zu loben. Ein wunderbarer Abschnitt, Kapitel 9 bis 11. Und dann kommt ab Kapitel 12 die Schaltstelle, die Scharnierstelle des Briefes. Bis jetzt hat Paulus eigentlich an einem Band unglaublich dicht ab Kapitel 1, Vers 18 bis eigentlich 11 durchweg gelehrt, viele Dinge entfaltet mit Einwänden. Auch Kapitel 9 bis 11 ist übrigens hochspannend, wie er sich selber Fragen stellt, Einwände der Römer vorwegnimmt und sie selbst wieder beantwortet. Es ist hochspannend, wie er das macht. Und jetzt sagt er, jetzt kommt er zum Punkt und sagt so: Und wenn wir nun das ganze Bündel schnüren, melodische Linie, ich ermahne euch nun. Dieses nun ist wichtig. Der Römerbrief hat zwei große Teile. Lehre, Leben. Lehre, Leben. Was heißt das nun? Ganz ähnlich übrigens der Epheserbrief. In Christus sind wir. Und ihr könnt es kurz lesen, Epheser 4, Vers 1, ganz ähnlich Paulus aufgebaut. Nachdem er gelehrt hat, drei Kapitel, sagt er in Kapitel 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun. Merken Sie die Parallelen? Und dann kommt, dass ihr der Berufung würdig wandelt, da gibt es auch um die Berufung, Kapitel 1, Vers 3, 1 bis 3, und jetzt um das würdige Leben. Und genau hier in Römer 12 kommt, ich ermahne euch nun, genau die gleiche Formulierung, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, das ist die Schlussfolgerung nicht nur von Kapitel 9 bis 11, sondern von dem ganzen Teil, Gott zeigt Erbarmen und rettet, wie es in Kapitel 5, Vers 5 steht, zur Zeit, als wir noch Sünder waren, durch seine Liebe Sünder, die nichts und niemals verdient haben. Das hat jemand gut so formuliert, eine jüngere Person hat mir gesagt, eigentlich ist nicht die Frage, warum gehen Menschen verloren, sondern es ist die Frage, wie kann Gott überhaupt Menschen retten? Das ist die Frage, das ist der Paradigmenwechsel von des Römerbriefes. Und angesichts dieser Güte Gottes, der Menschen rettet, die überhaupt das nicht verdient haben, sagt er nun, ist euer angemessener Gottesdienst, spannend, ne? Dass das Wort Gottesdienst gebraucht wird im Sinne von einem Opferdienst, auch hier wieder ein alttestamentlicher Bezug, der alles umschließt, unser Denken und unseren ganzen Körper. Sehr spannend, dass er auch den Körper mit einschließt. 12, Vers 2 gehört zu den Schlüsselversen überhaupt des Neuen Testaments. Das sagt Paulus nämlich, wie sich das vollzieht. Ich kann nur ganz kurz einige Stichworte sagen, das ist eine Predigt in sich, dieser Vers. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Also es entsteht für die Begnadigten, gibt es die ständige Versuchung, sich anzupassen. Ja, lesen Sie mal das Alte Testament, Gottes Volk. Ständig in der Versuchung gewesen, sich anzupassen. Ich habe mal eine Predigt gemacht zu Jeremia 2 und gesagt, in Jeremia 2 steht, die Heiden haben wenigstens immer die gleichen Götter, ihr wechselt die Götter fast im Stundentakt, weil wir uns eben anpassen wollen. Dieser Drang, sich anzupassen, ist sehr stark vorhanden, sagt Paulus. Und was setzt er denn dem entgegen? Er sagt, lasst euch verwandeln. Aktiv-passive Formulierung. Lasst euch verwandeln. Aktive Passivität. Sobald es um die Heiligung geht, ist es ein Zusammenwirken von Gott und den Menschen, dass wir uns verwandeln lassen. Das Wort für verwandeln ist Metamorphose. Sie wissen es vom Schmetterling her. Na, das ist ein wunderbares, nur schon das Bild ist herrlich. Es ist ein Verwandlungsprozess, der aktiv-passiv passiert. Und wie passiert es? Durch die Erneuerung des Denkens. Das ist ja spannend. Also keine Diskette in den Kopf und alles neu, sondern es ist ein permanenter Erneuerungsprozess, wo wir nicht einfach sagen können, ah, Gott macht das dann schon, sondern er reizt uns an, das neue Leben, Römer 8, Vers 4, der Heilige Geist wirkt in uns dieses Verlangen zur Erneuerung, und wir geben alles hin. Ein richtiges Bewusstsein von Gottes Kraft und Souveränität bewirkt nicht Passivität, sondern genau das Gegenteil, Hingabe. Ich sage es nochmals. Ein richtiges Bewusstsein von Gottes Souveränität bewirkt nicht Passivität bei uns, sondern Hingabe. Und wenn jemand passiv wird, dann ist es genau oft dasselbe, ist es oft ein Anzeichen darauf, dass wir Gott noch nicht richtig verstanden haben. Ich sehe einige Stirnrunzeln, ist gerade noch eine Frage. Vielleicht wegen der Übersetzung des Verses. Nous ist Denken. Also das griechische Wort ist, es ist wirklich so, das Sinn oder Denken, aber es geht um das Denken hier. Das hat ein Ziel, danke für die Frage, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also wir sehen nicht Anpassung an diesen Zeitlauf, aus dem Christus uns befreit hat, wie in Galater 1,4 übrigens steht, sondern eine Erneuerung des Sinnes oder des Denkens, der Schaltzentrale, ist wieder genau die gleiche Idee, damit wir prüfen können, was Gottes Wille ist. Das ist das Ziel. Und jetzt entfaltet er nach dieser Scharnierstelle des Briefes noch einige Themen, auch einige Themen, die wahrscheinlich in Rom ein kontroverses Thema war. Was macht er da alles? Er spricht über den Diensten der Gemeinde und über die Vielfalt der Gaben, Kapitel 12. Er spricht auch ab 12, Vers 9 dann über, es ist eigentlich wie auch eine Tafel, ein Katalog. Es gibt ja im Neuen Testament in den Briefen sogenannte Lästerkataloge, wo Paulus Sünden zusammenzählt. Zum Beispiel in Kapitel 1 gibt es einen solchen Lästerkatalog. Und es gibt, umgekehrt gibt es eben auch einen, wie soll ich das sagen, einen Heiligungskatalog, wo Paulus ganz konkret beschreibt, was heißt nun ungeheuchelte Liebe unter ihnen Römer. Und wenn wir den Katalog durchlesen, dann sehen wir ständig, dass es darum geht, ja, um was wird es gehen? Dass Christen, deren Denken erneuert wird und die sich der Barmherzigkeit Gottes bewusst sind, dass sie in Widerstand an andere denken. Ich sage es nochmals. Ein wirkliches Merkmal eines veränderten Lebens und eines veränderten Denkens, eines Bewusstseins der Barmherzigkeit Gottes, wirkt sich darin aus, dass Menschen, die selber arg unter Druck sind, für andere denken und leben. Das ist die Auswirkung, die Paulus beschreibt. Lesen Sie mal Vers 9 bis 21 unter dieser Perspektive. Da steht, nehmt Anteil an den Nöten, Vers 13, übt willig Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Das ist genau dieser Punkt. Ein verändertes Denken bewirkt ein verändertes Handeln. Das zeigt sich vor allem darin, ich sage es mal ganz krass für das 21. Jahrhundert, dass wir von unserem Ego-Trip weggehen und unser ständigen und drehen um sich selbst. Die Leute, die sich selbst um sich selbst drehen, werden immer unglücklicher und darum sind wir unsere Länder auch nicht die glücklichsten. Merken wir ja schon selbst. Und ich freue mich sehr darüber, über diese Schwesternschaft. Sind Sie schon mal im Seniorenheim drunten gewesen? Haben Sie mal in die Gesichter geguckt? Von glücklichen Menschen, die anderen gedient haben? Das ist ja wohl ein Ansporn. Kapitel 13. Anderes Thema, sehr wichtiges Thema. Ja, wie ist es denn mit der Obrigkeit? In Rom herrschte der Kaiser. Und wie ist es nun mit dieser Unterordnung unter diese Obrigkeit? Ich kenne Menschen, die sagen, in Deutschland kann ich keine Steuern mehr bezahlen, ich werde sozusagen Reisender oder melde mich ab aus diesem Land. Und Paulus sagt ganz klar, auch die Obrigkeiten, die euch drücken, sollt ihr in die Steuern entrichten, Vers 6. Das ist schon ziemlich aufregend, denke ich. Vers 1, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Oh, das ist eine spannende Aussage, ein Ausschlussprinzip. Dann Kapitel, der zweite Teil des 13. Kapitels, das lasse ich mal kurz weg, das wäre auch nochmals spannend. Wir gehen zu Kapitel 14, nochmals ein Thema, was ich vorher schon angesprochen habe, die Starken und die Schwachen. Es ist immer eine Frage, wer ist stark, wer ist schwach. Auf jeden Fall geht es um Judenchristen, die Gebote halten, Zeremonialgesetze, Festtage, bestimmte Speisevorschriften. Und Paulus regelt nun den Umgang von solchen, die das tun, mit solchen, die das nicht tun. Die Theologen sprechen von Mitteldingen des Glaubens, also Dingen, die nicht heilsentscheidend sind und trotzdem wichtig für das Gemeindeleben. Und Paulus entwickelt eine ganze Reihe von ganz hilfreichen Anordnungen für den gegenseitigen Umgang. Ich möchte nur eine herausgreifen, ich kann jetzt nicht alle diese Kapitel auslegen. 14, Vers 23 am Schluss, so eine Aussage. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das ist ja eine spannende Anweisung zu diesem Thema. Wir gehen ja oft davon aus, dass Sünde immer das ist, dass wir etwas nicht tun, was ihm missfällt. Paulus dreht es um in diesem Zusammenhang und sagt, Sünde ist auch, wenn wir was nicht tun, was wir tun sollten. Haben Sie das sich schon mal überlegt? Das ist ja herausfordernd. Eben das meine ich so. Überrascht und schwierig, 14 Vers 23, das kommt ganz bestimmt auf meine Liste im 14. Kapitel, wenn ich das so drauf tue. Das ist so herausfordernd. Und Paulus schließt diesen Abschnitt eigentlich ab mit einerseits 15 Vers 7, nehmt einander an, in dieser Unterschiedlichkeit und nehmt Rücksicht zueinander, und im Zentrum steht, dass wir uns, 14 Vers 19, nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient und nicht zur Wahrung meines Besitzstandes. Es geht nicht um mich, sondern es geht wieder in der Gemeinde immer um den anderen. Was dient der gegenseitigen Erbauung? Das ist eine radikale Umorientierung, auch wahrscheinlich für jene Gemeinde in Rom damals. Und dann kommt Paulus dann, wie gesagt, ab Kapitel 15, wahrscheinlich kann man schon ab Vers 14 nehmen, auf seinen Dienst zu sprechen und erläutert dann, und dann geht es in den Schlussteil. Kommen Sie etwas hinein, so in diesen Groove des Römerbriefes? Es ist äußerst spannend, diesen Brief immer wieder zu lesen. Ich freue mich immer, wenn ich einen Brief fertig habe, wenn ich ihn das nächste Mal wieder anfangen kann. Manchmal kann ich nicht warten, dann mache ich es nochmals. Dann mache ich den gleichen Greif nochmals, weil ich so Freude habe, dass ich sage, ich möchte am liebsten diesen Brief nochmals lesen, dann fange ich nochmals von vorne an. Weil ich mich einfach freue über diesen Gedankengang, und mir geht es gar nicht immer nur, haben Sie jetzt vielleicht gemerkt, um alles Wissen zu sammeln und die Struktur und dass wir genau das, sondern mir geht es in erster Linie, hineingenommen zu werden vom Heiligen Geist in sein Wort, dass mein Denken, meine Schaltzentrale gespeist wird von vielen irritierenden, überraschenden und auch vielleicht schwierigen Gedankengängen, die mein Denken befruchten und mich dazu durch die Gnade anleiten, mein Leben entsprechend zu verändern. Und schauen Sie, ich bin nicht hier, Sie haben es schon gemerkt in diesen Tagen, um Sie einfach nur zu streicheln. Ich möchte Ihnen sehr wohl den Trost des Heiligen Geistes zukommen lassen. Sehr spannend, davon spricht übrigens Paulus in 15 Vers 13, den Vers lese ich, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und im Frieden, und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wünsche ich Ihnen auch. Dass der Gott der Hoffnung sie mit Freude, melodische Linie, und Frieden im Glauben erfüllt. Dass sie überströmen. Oh, ich liebe Menschen, die überfließen. Die nicht geizen, sondern überfließen. Ich liebe das. Die überfließen mit was? In der Hoffnung, hoffnungsvolle Christen, die überfließen durch die Freude, denen die Hoffnung durch alle Poren dringt. Und wie denn kann man das machen? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist ist es übrigens auch, der ihnen noch die Kraft nochmals zu was gibt, 15 Vers 30. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus, und der Liebe des Geistes willen, übrigens die Pneumatologie sehr stark, sehr präsent in diesem Schlussabschnitt, die Geistlehre über den Geist, für was denn? Dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten. Paulus ist froh, wenn die Gemeinde, die durch das Evangelium belehrt worden ist, die gemerkt hat, dass es mit dem zu tun hat, jeden Tag sein Denken erneuern zu lassen, um mit der Zeit zu einem Mensch zu werden, der nicht mehr sich selbst dient, sondern anderen um Christi willen und um der gegenseitigen Erbauung willen, dass diese Menschen auch an Paulus denken, an diesen Mann an der vordersten Front, an der Missionsfront, und dass er sagt, kämpft mit mir zusammen. Ja, wie denn? Kämpft in den Gebeten. Wenn ich mit Menschen spreche, die in Ländern der Verfolgung leben und wirken, sagen sie immer das an erster Stelle. Kämpft mit uns in den Gebeten. Das ist ein Ziel des Römerbriefes. Das ist das Ziel der Lehre. Ein verändertes Leben. Und dann kann der Gott des Friedens mit uns sein. Im Kampf. Frieden bedeutet nicht, dass uns niemand ins Gärtlein tritt, sondern Frieden bedeutet, dass wir in diesem Zustand, ich betone es nochmals, ab 12 Vers 9, wo wir Nöte haben, wo wir Verfolgung haben, wo Leute um uns herum weinen, dass wir dann uns nicht um uns selbst drehen, sondern dass wir im Eifer nicht nachlassen, fröhlich sind in der Hoffnung und beten und Anteil nehmen. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass der Heilige Geist Sie und mich, ich predige das in erster Linie zu mir, zu einem Menschen mehr und mehr verwandelt, der von dieser Hoffnung überfließt. Und dazu brauchen wir, um Himmels willen, nicht nur Lehre, wir brauchen gute, gesunde Lehre, wir brauchen Substanz. Paulus hat alles reingelegt in diesen Römerbrief mit diesem Ziel, dass sich Menschen durch die Erneuerung des Denkens verändern und dass sie nach dem Willen Gottes wohlgefällig leben können. Und jetzt gebe ich Ihnen nochmals das Wort. Sie können sich das für selbst vor Gott machen oder auch mit jemandem darüber sprechen. Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie so den Römerbrief und die melodische Linie hören, wenn Sie sich damit beschäftigen? Bitte schön. Morgens Ihnen eine Frage zu beantworten, die ich in diesen Tagen auch schon mehrmals erhalten habe. Ich werde immer wieder gefragt, wie machst du es, Haniel, im Beruf? Glaube und Beruf. Und ich möchte Ihnen gerne anhand von Römer 1, Vers 18 und folgende zeigen, wie ich es mache im Beruf. Schlagen Sie auf mit mir Römer 1, ab Vers 18. Wir stecken ganz am Anfang dieser Anklagerede von Paulus, wo er als in einem meisterlichen, gewaltigen Durchgang aufzeigt, dass alle Welt schuldig ist vor Gott. In diesen ersten Versen lernen wir unheimlich viel darüber, über jeden Menschen, der uns gegenüber ist. Aus diesem Abschnitt habe ich unglaublich viel gelernt und lerne weiterhin etwas über die Verfassung der Person, die mir gegenübersteht, egal wo. Egal, wo ich mich bewege, im Büro, draußen, in Beratungssituationen, im Seminar, an Kongressen oder wo auch immer, das begleitet mich stets, diese Sicht von Gott. Und eben darum geht es ja in der Bibel, dass wir seine Sicht bekommen und uns von dieser Sicht durchdringen lassen. Das verändert dann auch unseren Umgang an der Arbeit. Und wie beginnt was sind so einige Gedanken dazu? Erstens, ich bin mir bewusst, dass im Moment, wo ich arbeite, Gottes Zorn offenbar wird. Die Menschen, die mir gegenüberstehen, die stehen unter Gottes Zorn. Ich habe mal über diesen Abschnitt gepredigt in einer Landeskirche und dann ist eine Frau zu mir gekommen nachher und hat gesagt, das sei ja schon interessant, ich habe über Gottes Zorn gepredigt. Jetzt hätte sie gerade vor 2 Tagen einen Pfarrer getroffen, der gesagt hätte, Gottes Zorn komme in der Bibel nicht vor. Haben sie gesagt, schlagen Sie bitte um Himmels Willen Ihre Bibel auf. Ich war zu dieser Zeit gerade dran, 4. Mose in Hesekiel zu lesen im Alten Testament. Da kommt es wirklich jeden zweiten oder dritten Vers vor. Und auch hier. Also erstens, ich bin mir bewusst, Gottes Zorn ist über den Menschen. Ganz grundsätzlich. Die griechische Form ist sogar die Gegenwartsform. Es ist jetzt im Moment Gottes Zorn drüber. Oh, wenn uns diese Perspektive abhanden kommt, kommt uns ganz vieles abhanden. Ich sage gleich noch, worin sich dieser äußert. Zweitens, jeder Mensch, aber auch wirklich jeder, der mir gegenüber ist, erkennt Gott. Das steht hier auch. Jeder Mensch erkennt Gott. Das steht in Vers 19 und 20. Jeder. Ja, was denn? Es steht, dass durch die Schöpfung Gottes Größe und Herrlichkeit allen Menschen offenbar ist, wenn Sie Vers 19 und 20 aufmerksam studieren, und sehr gut übersetzt hier in der Schlachter, es wird durch Nachdenken wahrgenommen. Da haben wir wieder das Nous, Sabine, das ist wieder das genau gleiche Wort. Dieses denkende Wahrnehmen, diese innere Schaltzentrale, das registriert jeder Mensch. Und Paulus sagt schon hier, er nimmt es vorweg, die Schlussfolgerung der ganzen Kapitel, der Mensch ist anapologetus, ohne Entschuldigung, er sagt es nachher nochmals, noch mehrmals. Also erstens, Gottes Zorn steht über uns Menschen. Zweitens, jeder Mensch erkennt Gott durch sein Denken in der Schöpfung. Drittens, ein Mensch, der nicht die Schaltzentrale nicht erneuert hat, sozusagen, der nicht erneuerte Mensch unterdrückt diese Erkenntnis. Ganz wichtig. Jeder erkennt Gott und jeder nicht erneuerte Mensch unterdrücken es. Wo steht denn das? Ich kann selber nochmals gucken, das ist Vers. Ja, meinte ich auch. Genau. Also, obgleich sie ihn erkannten, also es ist nicht, sie erkennen ihn nicht. Und jetzt kommt das Zentrale. Haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt? Ich sage immer, das Problem ist nicht das Denken, sondern das Danken. Das Problem ist nicht das Denken, sondern das Danken. Das Problem, da sind wir so von der Aufklärung her so anders gewickelt, wir denken immer, es ist ein Wissensdefizit. Wir müssen den Leuten mehr Wissen vermitteln, was ja nicht komplett falsch ist. Zum Glauben gehört auch Wissen. Die, sagen die Reformatoren, Notitia ist die erste Form des Glaubens. Aber hier geht es darum, es geht in der letzten Konsequenz nicht ums Denken, sondern ums Danken. Es geht darum, dass sie den Schöpfer nicht ehren, das heißt ihn nicht anerkennen, sondern viertens einen Ersatz an Gottes Stelle setzen. Das sagt Paulus ganz deutlich. Und was ist der Ersatz für Gott? Da gibt es ausführliche Studien darüber, ich habe mich schon sehr oft damit beschäftigt. Der Ersatz von Gott kann nur etwas sein, was er gemacht hat. Sind Sie mit mir einig? Also, wenn ich nicht Gott habe, habe ich etwas von dem, was er gemacht hat. Und jetzt ist der Mensch unglaublich kreativ in seiner Götzenwahl. Wenn Sie das Thema Götzendienst weiter interessiert, lesen Sie Timothy Kellers Buch »Es ist nicht alles Gott, was glänzt«. Es gibt zum Beispiel, ich mache Ihnen jetzt ein Beispiel, Beziehungsgötzen. Es gibt viele Menschen hier in Europa, die streben eine bestimmte Art von Gefühlszustand an. Sie wollen die ganze Zeit von anderen Menschen etwas bekommen. Und das wird zu ihrem Götzen. Das ist abstrakt, ne? Timothy Keller, lesen Sie sein Buch. Wunderbar, diese Beziehungsgötzen. Ich habe auch einen längeren Blogartikel geschrieben. Beziehungsgötzen entlarven, heißt das, heißt er. Also wir nehmen etwas anstelle von Gott. Wir finden ja nur in ihm wirkliche Ruhe, sagt schon Augustin, der Kirchenvater. Aber jeder Mensch, der Gott erkennt, ihn unterdrückt und ihm nicht dankt, der muss einen Ersatz wählen. Weil ich habe gestern gesagt, wir Menschen sind zielgerichtete Wesen. Das heißt, ich gehe bei jedem Menschen auf Götzensuche. Ganz ehrlich, seit Jahren trainiere ich mich in diesem Feld. Suchen Sie die Götzen bei sich selbst und bei anderen. Das ist ja spannend. Das ist der beste Anknüpfungspunkt im Beruf. Und jetzt habe ich Ihnen mein Geheimnis verraten, ne? Nicht weiter sagen. Haniel ist permanent auf Götzensuche. Genau, das ist mein Geheimnis Ihnen. Und beten Sie darum, dass Sie zu guten Götzendetektiven werden. Wenn Sie Götzendetektive werden können in der postsäkularen Zeit, dann sind Sie richtig dran. Wenn der Götze des Menschen hochkommt, dann werden die Köpfe rot, das kann ich Ihnen sagen. Dann kommt echt Leben in die Bude. Und das liebe ich, wenn Leben in die Bude kommt. Weil sonst ist Gleichgültigkeit, brauche ich nicht, ist mir egal. Hab ja alles. Genau, Sie suchen dich in einem Satz. Und dann, fünftens, Vers 24, dreimal steht's. Was hat Gott gemacht? Er hat sie dahin gegeben. Und jetzt kommt, das müssen Sie ganz gut merken, der Satz, nicht weil ich sage, sondern weil es hier dreimal steht, Vers 24, 26, 28, dreimal steht das Wort dahin gegeben. Der Freipass ist die Strafe. Der Freipass ist die Strafe. Und das ist der wesentliche Denkfehler der Europäer, dass sie denken, wenn ich tun kann, was ich will, das ist wahre Freiheit. Wer tut, was er will, steht unter dem Gericht Gottes. Der Freipass ist die Strafe. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das hat mein Denken völlig verändert. Sie können sich vorstellen, mit diesen 5 Punkten kann ich in meinem täglichen Leben ganz anders agieren, weil ich weiß, jeder Mensch steht unter Gottes Zorn, das gibt eine existenzielle Dringlichkeit. Zweitens, jeder Mensch erkennt Gott. Wir sind von einem gemeinsamen Designer geschaffen worden. Es mag mir einer sagen, ja, kannst das, ja. Ein Freund von mir hat immer auf dem Flip so provokativ geschrieben, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, hat er mir auf dem Flip geschrieben, vor dem Seminar, um mich zu provozieren. Da habe ich nächsten Tag auch einen Satz drauf geschrieben von Blaise Pascal, habe ich danke für die Einladung, gerade einen Gegensatz geschrieben und die Teilnehmer einbezogen, weil ich weiß, dass jeder Mensch Gott erkennt, aber drittens ihn niederhält, unterdrückt, weil er ein Problem hat mit der Unterordnung. Das Problem ist nicht ein Problem des Wissens, sondern der Unterordnung, an dem scheitert es und er muss sich einen Ersatz wählen. Viertens, ich bin nochmals die Punkte am Durchgehen, also es gibt einen Ersatzgott. Und darum begebe ich mich auf Götzensuche und ich bin mir bewusst, dass der Freipass die Strafe ist. Und das ganz Verrückte in diesem Abschnitt ist der Schluss des Abschnitts, wo wir dann sehen, wohin dieser Freipass führt. Ich übergehe jetzt mal diese wichtigen Verse zur Homosexualität, die natürlich sehr umstritten sind, und gehe mal zu dem Lästerkatalog am Schluss des Kapitels, Kapitel 1, Vers 29, was ist dann die Konsequenz eines Menschen, der unter Gottes Zorn steht, ihn erkennt, ihn unterdrückt, einen Ersatzgott sucht und das Gefühl hat, jetzt bin ich wirklich frei. Sie sind voll. Spannender Ausdruck, voll, voll. Das heißt wirklich angefüllt, voll. Voll von Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. In einem Atemzug. Wenn das kein Maschinengewehr ist von schlimmen Konsequenzen, von Menschen, die sich selbst überlassen sind. Und jetzt kommt noch der Deckel. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, weil welche so etwas verüben. Jetzt müssen Sie mal hören, diese Menschen, die Gott erkennen und ihn unterdrücken haben, noch was, sie haben ein ethisches Empfinden. Das ist vielleicht der 6. Punkt, den wir noch hinzufügen können. Jeder Mensch hat ein ethisches Empfinden. Sie wissen in sich zutiefst, dass sie des Todes würdig sind. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern finden Gefallen an denen, die es nicht tun. Nein, sie finden Gefallen an denen, die es tun. Misere sucht sich immer gerne Kollegen, dann geht es einfacher. Darum haben Gerüchte und alle denken so eine riesige Anziehungskraft. Also die Menschen haben ein ethisches Empfinden und um sich zu betäuben, konzentrieren sie sich auf andere, die es auch tun. Können Sie sich vorstellen, dass diese Perspektive von Römer 1 mir eine Hilfe ist im täglichen Leben, im Geschäft? Das ist mein Backbone, das ist mein Rückgrat. Ich weiß ganz genau, der mir gegenüber ist, der ist genau vom gleichen Designer gemacht. Und wenn er ihn noch nicht erkannt hat oder nicht erkennt, dann muss er ihn unterdrücken, geht gar nicht anders. Und er muss einen Ersatz suchen. Und darum, die besten Gespräche ist die Gespräche über die Götzen, ich schreibe Ihnen noch einen Buchtitel hin von jemandem, der das systematisch gemacht hat, ein Buch geschrieben hat. Leider nur Englisch, Sprache eben nochmals, wenn jemand so 20.000 hätte, wäre ich froh, um dieses Buch zu übersetzen. Finding Truth. Da ist ein 5-Schritte-Plan zum Auffinden dieser Götzenbilder und die Korrektur einer christlichen Weltsicht anhand von Römer 1. Und jetzt möchte ich gerne mit uns noch beten und Sie nachher rechtzeitig ins Mittagessen entlassen, weil Die Küche zählt darauf, dass wir rechtzeitig oben sind. Vater, vielen Dank, dass du uns nicht im Ungewissen lässt. Du hast uns ja einen solch großen Schatz und ein solch geniales Analyseinstrument zur Verfügung gestellt, dass mir stehen die Haare zu Berge, mich friert's. Und du sagst, dass du durch den Heiligen Geist uns veränderst hin zu einem hoffnungsvollen Menschen. Und oftmals sind es ja nicht die Menschen, denen alle schon auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, mit dir kann es nur gut rauskommen. Nein, es sind genau Menschen wie hier im Raum und wie ich selbst, Menschen, die aus lauter Gnade als Sünder begnadigt worden sind. Und ich habe für mich den tiefen Wunsch, erneuert zu werden in meinem Denken, mich gut zu speisen, Input, dass meine Schaltzentrale gut justiert, dass ich in einer großen, überfließenden Freude nicht mit einem griesgrämigen Gesicht, sondern so einmal enden darf. Das wünsche ich mir, wie diese Seniorschwestern hier unten, die mich anstrahlen und sagen, Jesus macht's. Genau, das möchte ich gerne. Und das bitte ich, dass du uns zu Zeugen, zu Märtyrern, zu Zeugen, zu Boten machst für diese Freude. Und dass wir sie dorthin tragen, wo du uns hinschickst, und sei es an die Enden der Erde. Danke für deine Güte und segne jetzt auch dieses Essen und die Gemeinschaft. Amen. Guten Appetit.
Und uns bleibt wieder ein großes Danke für dieses Werkzeug und diese Sehnsucht, die sie wecken. Und wieder ein herzlich Willkommen. Ich mache den großen Bogen zu heute Abend. Themenabend, Sexualethik, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, biblische Perspektiven, Frage nach Grundlagen. Herzlich willkommen, auch wieder um 19:30 hier. Und dann um 16 Uhr heute Mittag wieder Studium Markus Evangelium mit Schwester Gabriele Goseberg. Dann einen behüteten Mittag auch allen, die jetzt gehen. Ja.